Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen den Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Liebe Gemeinde, Kinder sind die besten Zuhörer. Bis zu einem gewissen Alter sind sie in der Lage, mit großen Augen und gespitzten Ohren Geschichten zu lauschen. Für sie spielt es dabei keine Rolle, ob sich die Geschichten im Rahmen des Alltäglichen bewegen oder von fantastischen Abenteuern berichten, ob die Helden der Geschichte Spielgefährten aus der Nachbarschaft oder aber Elfen, Zauberer oder Eisköniginnen sind. Man merkt, wie in ihrer Fantasie jedes Wort zu einem lebendigen und bewegten Bild wird. Erwachsene hingegen verlieren irgendwann meist ihre Unbefangenheit. Sie prüfen und machen einen scharfen Schnitt zwischen Fantasie und Realität. Wir wissen, ein Märchen ist ein Märchen. Ein Kriminalroman ist eine fiktionale Geschichte. Ein historischer Bericht schildert nüchtern die nachweisbaren Geschehnisse. Und so können unsere erwachsenen Ohren gar nicht anders, als die Geschichte von der Befreiung des Petrus aus dem Gefängnis als eine Legende einzuordnen. Ketten, die sich von selber lösen, Kerkertüren, die aufspringen, ein Engel, der den Gefangenen in die Seite stößt und ihn durch die 4 Reihen der Wächter hindurchführt. Mancher wird sich vielleicht sagen: Da haben wir es, ich hab's immer gewusst. Die ganze Bibel, ein Buch der Märchen und Legenden. Freilich, Petrus selbst ist keineswegs eine Märchenfigur. Und die Situation, in der er sich befand, ist kein Traum. Verfolgung und Gefängnis waren die bedrängenden Wirklichkeiten, denen sich die frühe Christenheit ausgesetzt sah. Auch Herodes Agrippa I. steht in dieser Geschichte für all die höchst realen Gewaltherrscher, die die frühe Kirche erleiden musste. Der eingangs erwähnte Jakobus steht für all diejenigen, die tatsächlich den Märtyrertod erlitten haben. Dem Petrus steht der Tod also ganz real vor Augen. Es wird eng für ihn. Er ist zwischen den Wächtern eingekeilt und selbst im Schlaf lässt man ihn nicht allein. 4 Wachen mit je 4 Wächtern umzingeln ihn in dieser letzten Nacht vor seiner Hinrichtung. Seine Situation ist ausweglos. Erst ab diesem Augenblick scheint sich die Geschichte ins fantastisch Unmögliche zu wenden. Hat es damit zu tun, dass Petrus in dieser letzten Nacht trotz allem schläft? Jedenfalls erscheint ein Engel. Etwas, was kein menschliches Ermessen auf der Rechnung hat, tritt hinzu, durch welches Schlupfloch auch immer, hinein in diese Gefängniswirklichkeit. Plötzlich erklingen Befehle. Steh schnell auf, gürte dich, zieh deine Schuhe an, wirf deinen Mantel um und folge mir. Die Ketten fallen, die Wachen werden überwunden, das eiserne Tor öffnet sich. Obwohl das ganze Geschehen märchenhaft erscheint, sind seine Konturen und Abläufe ganz scharf gezeichnet, wie in jenen seltenen Träumen, die so deutlich und klar sind, dass sie sich aus der Masse der undeutlichen Traumfetzen herausheben und die uns aufgrund ihrer Klarheit die Frage in uns aufkommen lassen, haben sie vielleicht etwas zu bedeuten? Geben sie uns einen versteckten Fingerzeig? Wollen sie uns in eine bestimmte Richtung führen? Petrus selbst jedenfalls weiß nicht, wie und was ihm geschieht. Die Geschichte berichtet, wie er im Zweifel darüber ist, welchen Grad an Wirklichkeit das hat, was er gerade erlebt. Er wusste nicht, so heißt es, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Und dennoch, Petrus folgt dem Engel, wie man in einem Traum vielleicht jemandem folgt, nur dass er am Ende tatsächlich aus dem Gefängnis befreit ist. Und jetzt erst, als er auf der Straße steht und er, wie es heißt, zu sich kommt, sieht er im Rückblick, dass Gott selbst ihn durch das Chaos der Ereignisse, er weiß selbst nicht wie, ins Freie hindurchgeholfen haben muss und bekennt, nein, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Liebe Gemeinde, wir sind hier an einem ganz entscheidenden Punkt des Verstehens für die Bibel insgesamt. Denn die Bibel tut das andauernd. Sie erzählt Geschichten vor realem Hintergrund, oft verdichtet sie lange Geschehensketten zu kurzen plastischen Szenen. Aber das Entscheidende ist, dass diese Geschichten ihren Blick nicht bloß auf das äußere Geschehen richten. Sie spiegeln auch die Innenseite der Ereignisse wider, den Zwischenraum zwischen den Dingen. Diese Geschichten sprechen das äußere Geschehen und das innere Geschehen ineinander. Was geschieht denn, wenn wir ein Kind taufen? Wir sprechen eine Formel und benetzen den Kopf des Kindes mit Wasser. Manchmal schreit der Säugling, heute nicht. Ist das alles? Der Glaube sieht ein Mehr an Wirklichkeit. Jesus sah bei seiner Taufe, so heißt es, den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Die Taube sehen wir oben im Dom. Der Glaube darf in diesem visionären Bild eine Realität erkennen. Er kennt in diesem Bild das Geschehen der Taufe, wie Gottes Geist hineinkommt in unsere Wirklichkeit und das Kind berührt wird von etwas Ewigem. ihm eine Tür geöffnet wird, die nun immer offen stehen wird, durch die es immer wieder hindurchtreten darf, um ins Freie zu gelangen, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, selbst wenn die äußeren Bedingungen eng werden sollten. Und an dieser Tür wird immer jemand oder etwas stehen. Nennen wir es ruhig einen Engel. Wird immer etwas stehen, was einen Wink und ein Zeichen in Richtung Aufstehen zum Leben gibt. Wir wissen nicht wirklich, was die Aussage Gott berührt dieses Kind bedeutet. Und doch weiß der Glaube, dass damit kein Nichts beschrieben ist, sondern ein Etwas inniger Nähe, das Auswirkungen haben wird für ein ganzes Leben. Was geschieht denn, wenn wir hier Gottesdienst miteinander feiern? Menschen sitzen in ihren Bänken und ein Pfarrer spricht Gebete, spricht Worte der Bibel. Eine dünne Oblate wird gleich ausgeteilt, das ist nicht viel. Aber vielleicht geschieht ja viel mehr. Vielleicht fasst, so Gott will, jemand einen guten Gedanken, wenn er die Hand ausstreckt und hört, für dich gegeben. Lässt sich stärken und anstoßen, hört aus den Worten, die sonst an ihm vorbeirauschen, ein Steh auf. Und er richtet sich tatsächlich auf, fasst einen Entschluss, zieht seine Schuhe an und geht los durch Türen in Lebensbereiche, die ihm vorher verschlossen gewesen sind. Wie soll man das beschreiben, was da geschieht? Dietrich Bonhoeffer beschreibt es so: In jedem Gottesdienst schreitet Christus durch die Gemeinde. Das ist ein Bild. Aber es ist ein Bild für eine Realität, die sich verborgen von innen her in die Wirklichkeit hineinspielt. Das Wunderbare im Alltäglichen. Es kann auch jenseits aller Kirchen aufscheinen, draußen im Licht des Spätsommers und des bald goldenen Herbstes, wenn sich die Seele hineinweitet in die Schöpfung und spürt, dass das Geheimnis größer ist, als es unser Verstand denken und sehen kann. Wie in dem Augenblick und Moment der Stille, der einkehrt im Trubel, der Moment, von dem der Volksmund sagt, dass nun ein Engel durch den Raum geht. Der Engel kann überall erscheinen, gerade auch da, wo es nicht golden glänzt, wo es dunkel ist und dreckig und eng. Denn es gibt so viele Orte der Gefangenschaft. Nicht jedes Kind lebt in wohlbehüteten Verhältnissen. Da ist ein Kind, das unter Streit und Konflikten, vielleicht Krieg leidet, unter schwersten Bedingungen aufwächst. Da ist eine junge Frau, die immer den Wünschen und Aufträgen anderer gefolgt ist und jetzt fest sitzt an einem Ort, an dem sie überhaupt nicht sein will. Da ist ein älterer Mann, der sich überflüssig vorkommt, ohne Nutzen für irgendwen, der nicht mehr aufsteht morgens, der sich gehen lässt. Da ist eine Verlassene oder ein Verwundeter, zutiefst verletzt von den Menschen, hinter zugezogenen Türen, um nicht wieder verletzt zu werden. Und dann, irgendwo und irgendwie kommt etwas dazu. Lässt ihn oder sie aufstehen, die Schuhe anziehen, den Mantel anlegen, der hilft, sich der rauen Wirklichkeit auszusetzen und ins Freie zu treten, endlich wieder ins Freie. Und die Dinge bewegen sich, Wege ebnen sich. Das gibt es. Jede und jeder von uns hat so etwas schon erlebt oder gesehen, aber vielleicht ohne das Wunder zu erkennen. Petrus sagt: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Das Heilsame ist immer unterwegs zu dir. Wo sich die Dinge und Menschen in Richtung Leben neigen, ist immer Gottes Wunder im Spiel, weil Gott die Kraft des Lebens ist, die hinter allem steht, was zum Leben aufstehen kann. Und so ist er da, sei es nun wundersam oder ganz alltäglich und profan. Liebe Gemeinde, vielleicht fragen Sie sich, ob der Prediger Sie heute dazu bringen will, an Wunder zu glauben. Und dazu sage ich ein kräftiges Jawohl. Es ist doch die ganze Welt gänzlich ein Wunder. Hindurchgeführt durch 1000 Unwahrscheinlichkeiten und geschlossene Türen ans Licht, ins Dasein. Wir dürfen deshalb Gott alle Zeit mehr zutrauen, als menschliches Kalkül es zulässt. Wer in seinem Glauben das Erstaunen zulässt und ein Auge bekommt für die Innenseite der Wirklichkeit, das einmal als ewiges, unverfälschtes Wesen ans Licht kommen wird, wird nicht überrascht sein, dass sie sich als wirkmächtig erweist und manchmal eben gegen die Wahrscheinlichkeit. Aber der Glaube an Wunder wird selbst zum Märchen, wenn wir die andere Seite ausblenden, nämlich, dass in diesem Leben nicht alles wunderbar ausgeht. So wie für Jakobus, den Bruder des Johannes, seine Erwähnung am Anfang der Geschichte macht von vornherein deutlich, dass diese Geschichte eben nicht wie im Märchen alles gut ausgehen lässt, denn so ist die Welt nicht. Die Gemeinde hat für Petrus, aber zuvor sicher auch für Jakobus gebetet. Und sie muss aushalten, dass beides in unserem Leben ganz unvermittelt nebeneinander steht. Die geschlossene und die wunderbar geöffnete Tür. Ketten, die sich lösen und Ketten, die sich nicht lösen. Der Schritt aus der Resignation heraus und das Zugrundegehen an ihr. Auf der einen Seite Peter Steutner, Mesale Tolo und Enis Yücel, für die sich die türkischen Gefängnistüre auftaten. Und auf der anderen Seite die vielen, die vielleicht auf unabsehbare Zeit einsitzen. Auf der einen Seite die Menschen, die in der eingeschlossenen Stadt Idlib, denen sich die Türen aus diesem Gefängnis trotz aller Gewalt öffnen werden. Und die anderen, für die diese syrische Stadt zur Todesfalle wird, weil Großmächte meinen, Gefängniswächter sein zu müssen. Dieser Zwiespalt des ungleichen Schicksals ist kaum auszuhalten. Man kann irre werden in seinem Glauben an die Güte Gottes, weil wir seine heilsame Gegenwart an so vielen Orten nicht erkennen können, können wir nicht glauben, dass er überhaupt irgendwo am Werk ist. Die frühe Gemeinde aber zog aus dem Widerspruch des Ergehens eine ganz andere Konsequenz, nämlich unablässig im Gebet die heilsame und befreiende Kraft Gottes in diese Welt hineinzurufen und selbst zu ihrem Werkzeug zu werden, wo es möglich ist, selbst Türen zu öffnen. Erstaunlich oft braucht es nur den Mut, selbst die Türklinke zu drücken. Und wo sie sich so nicht öffnen lässt, weiter glauben, weiter hoffen, weiter beten für die, die unseren Glauben, unsere Hoffnung, unser Gebet und nicht unseren Zynismus und unsere Resignation brauchen. Es ist wahr, es wird nicht alles gut. Manches aber wohl. Und solange das so ist, sollten wir nicht aufhören, an das Wunder geöffneter Türen zu glauben. Die Widersprüchlichkeit dieser Welt können wir nicht verstehen. Aber vielleicht können wir sie aushalten, wenn wir auf die Verheißung schauen. Denn die Welt ist nicht fertig. Gott ist auf dem Weg, die Welt von diesen schrecklichen Widersprüchen zu befreien. Vom Exodus Israels bis zur Auferstehung Jesu immerzu erweist er sich als die Kraft, die durch Chaos und versperrte Wege hindurch in die Freiheit führt. Und auch die große Geschichte wird sich am Ende nach all den Kriegen und den Türen, die auch gegenwärtig wieder zugeschlagen werden, öffnen für neue Möglichkeiten der Freiheit, Versöhnung und Gerechtigkeit. Und wir dürfen daran teilheben, als tätige und als betende Menschen. Und daran glauben, auch über die Grenzen dieser Welt hinaus. Dieser Tag heißt Klein-Ostern. Er ruft uns zum größten möglichen Wunderglauben auf, dass am Ende für jeden diese letzte große geschlossene Tür des Todes aufgehen wird und uns Gottes Engel hindurchgeleiten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.